Auch ich darf euch herzlich grüßen und im Namen Jesu. Und wir haben ja im Moment die Predigtserie Fit sein. Ich glaube, es ist in dieser momentanen Situation wichtig, dass wir fit sind und fit bleiben. Und das Thema heute Morgen ist ja verbreite Leben. Das ist so das, was wir tun und durch den Glauben an Jesus auch machen dürfen. Und danke auch nochmal Lobpreisteam, danke auch dem Miri. Und dass ihr das so toll vorbereitet habt. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, letzten Sonntag gab es eine Predigt. Stefan hat über den Text gepredigt, Johannes 7, 7 bis 37 bis 39. Ich möchte nochmal ganz kurz einblenden. Und da steht, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der in ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das war der Predigttext vom letzten Sonntag. Und ich glaube, er hat auch ganz viel mit dem zu tun, was heute Morgen dran ist. Denn wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir Leben und volles Genüge haben. Wir brauchen dieses lebendige Wasser, das unsere inneren Sehnsüchte stillt. Und Stefan hat darüber gepredigt, dass wir uns ja Gedanken machen sollen, was und wer uns erfüllt. Mit wem und mit was wir uns beschäftigen. Du kannst dich im Moment Tag und Nacht über Covid-19 beschäftigen. Du kannst dich mit Corona-Verordnungen beschäftigen. Du kannst dich mit Fußball beschäftigen, du kannst dich mit allen möglichen Dingen, wie viel PS dein Auto hat, was das beste Motorrad ist. Der Stefan hat ja erzählt, wie er so eine Freude hatte, dass er ein Moped gekriegt hat. Da hätte es bei mir überhaupt keine Regung gegeben. Ein Moped war für mich überhaupt nicht interessant. Da hätte ich mir drei Mopeds unten reinstellen können. Ich hätte es dir angeguckt, hätte schön gesagt, aber das hat mit mir nichts zu tun. Ich war halt lieber auf dem Fußballplatz und habe mich da gefreut oder auch nicht so gefreut, je nachdem, wer gewonnen oder verloren hatte. Wir kennen das ja alles. Aber in dem Text lesen wir auch, dass schlussendlich all diese materiellen Dinge unsere inneren Sehnsüchte nicht wirklich erfüllen können. Es ist jetzt nicht so, dass Gott uns diese Dinge nicht gönnt. Darfst du gerne ein zweites Mopedli kaufen. Kannst du auch dein Auto tunen oder die neue Fußballschuhe oder was auch immer kaufen. Aber schlussendlich, die Sehnsucht, die du tief in dir drin hast, kann nur Gott stillen. Und das war so die Intention von der Predigt. Er wird durch den Heiligen Geist unseren Inneren durchstillen. Und das Gute, was Johannes hier schreibt, normalerweise ist ja immer eine Quelle außerhalb. Wer einen Garten hat, weiß, der muss mit der Gießkanne immer zum Brunnen pumpen und dann. Aber die Quelle, von der hier Gott spricht, die ist in uns. Ich darf von dieser inneren Quelle schöpfen. Weil Jesus auferstanden ist, weil der Heilige Geist in unsere Herzen hineingepflanzt worden ist. Ich hoffe, dass wir dieses Bild verstehen. Ich habe eine Quelle in uns und ich darf sie ansapfen. Das hätte ich auch gern bei meinem Auto, so eine innere Quelle, wo der Tank immer voll wird. Das wäre super. Leider hat die Erfindung noch niemand gemacht. Also, wenn die Predigt verpasst hast, hör sie dir nochmal online an. Ich möchte heute ein paar Gedanken mit euch teilen über Johannes 10, 10. Da steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Das ist jetzt kein so erbauender Text, so der erste Passage zumindest. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist mal eine Aussage. Richtig steil, was hier Jesus sagt. Feststellen kann, oder das Thema ist ja, wir verbreiten Leben, das Thema heute Morgen. Und wir alle stellen fest, wir verbreiten immer etwas. Sei es negativ oder positiv. Aber das Reich Gottes verbreitet Leben auf dieser Erde. Und das ist die Herausforderung, über die wir uns heute Morgen Gedanken machen dürfen. Was passiert, wenn ich in den Raum komme? Ihr kennt alle die Situation. Früher, wo ich noch aktiv im Rettungsdienst gefahren bin, du kannst in Wohnungen hineinkommen, da kannst du draußen 30 Grad Celsius haben. Du machst die Tür auf und du denkst, du bist im Gefrierschrank. So eine Atmosphäre kommt dir entgegen. Aber wir Christen, wir dürfen Leben verbreiten, weil Jesus gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu schenken. Also nicht nur ein bisschen, sondern in Fülle. Und als Jesus kam, ist er nicht gekommen, um uns eine neue Religion zu geben. Oder hat sein Junge gesagt, ja, da habe ich so einen riesengroßen Aktenordner, da stehen alle Regularien drin, die ihr ab jetzt halten müsst. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr Leben in der Fülle. Das hat Jesus nicht gemacht. Er hat uns auch eine Bräuche und Traditionen primär gebracht. Wir wissen, Religion ist ja immer mit Leistung verbunden. Mit Pflichterfüllung. Religion macht uns Schuldgefühle, weil wir immer nicht alle Regeln halten können. Und wenn ich alle Regeln nicht halten kann und es mir Schuldgefühle macht, was passiert denn? Dann habe ich keine Freude. Aber Gott möchte uns Leben, Jesus möchte uns Leben in der Fülle geben und möchte uns auch mit Freude beschenken. Als wir vorhin miteinander gebetet haben, um den Gottesdienst vorzubereiten, da ist mir so dieses Bild gekommen vom Nehemia. Der hat doch mal so eine ganz tolle Aussage gemacht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und alle Christen, die ich kenne, wenn sie das hören, fangen in Jubeln an. Aber weißt du, in welcher Situation der war? Der ist mit einem Gaul durch Jerusalem geritten und hat nur Trümmer gesehen. Dem seine Umstände waren nicht prickelnd, die waren ganz bescheuert, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und deshalb, dennoch sagt er, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Also wenn einer einen Grund gehabt hätte, depressiv zu werden, dann sicher er. Und es war sicher nicht so, dass er nach Jerusalem kam und sagt, hier bin ich, wir bauen hier mal allen Schutt weg und bauen wieder die Mauern auf. Wer macht mit? Da brauchst schon viel Mut vom Heiligen Geist und von Gott, dass du die Aufgabe packst. Und dass du Leute motivieren kannst, dass sie sagen, ich mache damit. Ich möchte euch herzlich bitten, macht mit. Ich bin immer noch begeistert, dass so viele Menschen trotz Geschwister am Gottesdienst teilnehmen können, obwohl es ja so strenge Verordnungen gibt und wir so großzügig Raum haben. Und ihr wisst ja, als wir uns 2014 entschieden haben, vielmehr 2013 schon, 2014 haben wir es umgesetzt, entschieden haben, unsere Gemeinde nochmal wieder umzubauen. Ich habe gedacht, er hört es denn nie auf. Also, neues Gebäude haben wir gekauft, dort haben wir umgebaut, dann haben wir eine neue Heizung bekommen, jetzt bauen wir schon wieder um. Da war das Thema, Segel setzen. Wir haben so als Leiterschaft beschlossen, wir bauen Gemeinde nicht mehr für uns, sondern für die nächste Generation. Das war ja immer noch das Ziel. Und dieses Segel ist ja ein Bild für die Beziehung zu Gott, die ich und du zu Gott haben dürfen. Und das Segel muss gesetzt werden, damit das Boot fahren kann. Damit aber dieses Boot mit diesem Segel fahren kann, braucht es auch Wind. Dass man mit dem Segelboot auf dem See stellen oder ins Meer, wenn kein Wind ist, bleibt es eigentlich im Kreis oder wo auch immer. Wir brauchen den Wind, dass wir vorwärts kommen. Und der Wind ist ja immer ein Symbol für den Heiligen Geist in der Bibel. Dadurch, dass du und ich gläubig geworden sind, lebt Jesus durch den Heiligen Geist in uns. Und dadurch kommt Leben und eine neue Dynamik, die Dynamik vom Reich Gottes in unser Leben. Und ich brauche mich nicht mehr auf meine Fähigkeiten alleine verlassen, sondern auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn ich in dieser Verbindung bleibe, wird mein Leben Leben ausstrahlen. Weil immer, wo der Heilige Geist ist, kommt Leben hinein. Du wurdest durch den Heiligen Geist von neuem geboren, wurdest ein Christ, das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Und überall, wo er hinkommt, überall, wo Gott hinkommt, kommt Leben hinein. Und das möchte uns natürlich jemand stehlen. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und ich möchte dich bitten, lass dir es nicht rauben. Lass dir das nicht zerstören, die Hoffnung, die du durch den Heiligen Geist in deinem Leben hast. Wir werden von Neuem geboren, wir werden zu neuen Menschen. Aber was ist mit meinem alten Leben? Mein alter Lebensstil? Wurde er plötzlich ausgelöscht oder ist er immer noch da? Wir wissen, unser alter Mensch bleibt selbstsüchtig. Und er wirkt immer entsprechend seiner Gesetzmäßigkeit. Die alte, eigene, sündige Natur des Menschen bewirkt ja Hass, Zorn, Unfrieden, Neid, Unzucht und so weiter. Das könnt ihr alles nachlesen in Galater 5,19. Und wenn ich nun gläubig geworden bin, kann ich kämpfen und mich anstrengen aus eigener Kraft, um mehr Gutes zu tun, um weniger Schlechtes. Aber wenn ich das selber mache, kämpfe ich aus eigener Kraft. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen, dass du und ich ein bisschen uns mehr anstrengen und ein bisschen besser leben und ein bisschen freundlicher zu den Menschen sind. Sondern Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen. Ihr kennt alle das Prinzip von Gesetzmäßigkeiten. Was passiert, wenn ich das loslasse? Genau. Wenn ihr in der Schule gut aufgepasst habt, wisst ihr, dass dieses Prinzip der Schwerkraft folgt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die kann ich nicht auflösen. Also ich bin jetzt froh, dass es nicht in die Luft hebt, weil sonst bräuchte ich ein Leiterle. Ich kann das Prinzip der Schwerkraft nicht verändern. Kann ich nicht. Aber wenn eine andere wenn eine andere Gesetzmäßigkeit eintritt, kann sie wirkungslos gemacht werden. Und ich möchte es jetzt, ihr werdet es nachsehen, am Beispiel eines Fliegers, am Beispiel eines Flugzeugs deutlich machen. Wer ist schon mal geflogen von euch? Wer war schon mal auf der Terrasse in Zürich oder Frankfurt oder wo auch immer und hat so geguckt, wie so ein Flieger abhebt? Ich durfte mal beobachten in Zürich, wie ein A380, das ist ja im Moment das größte Flugzeug, obwohl die ja meistens jetzt am Boden stehen. Du denkst, der schafft es nie. Die Startbahn ist doch viel zu kurz für den. Und dann denkst du fast, der steigt so in Zeitlupe auf. Aber was passiert dir? Das Flugzeug unterliegt dem Gesetz der Schwerkraft. Warum kann es fliegen? Weil eine andere Gesetzmäßigkeit wirkt, die stärker ist als die Schwerkraft, nämlich der Auftrieb. Und wenn dieser Auftrieb größer und stärker ist als die Schwerkraft, dann fliegt der Flieger. Und aus diesem Beispiel können wir etwas ganz Wichtiges lernen. Und das entscheidet, ob ich jetzt Leben verbreite oder nicht. Denn auch in mir, in dir leben zwei Gesetzmäßigkeiten. Paulus schreibt in Römer 8, 1 bis 2, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, Klammer auf, Schwerkraft, Klammer zu, das Gesetz des Geistes, Auftrieb, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wenn ich Leben verbreiten möchte, muss ich unter dem Gesetz des Geistes leben. Und nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ohne Christus hat dieses Gesetz der Sünde und des Todes Macht über mich. Darum muss ein neues Gesetz kommen, damit ich in einer neuen Dimension leben kann, in der wir Leben verbreiten können. Darum ist Jesus in die Welt gekommen, um das Gesetz der Sünde und des Todes zu besiegen. 2. Korinther 3, 6. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist, da fehlt etwas, Leben. Der Heilige Geist schenkt Leben. Dieses neue Gesetz in dir, dieser neue Bund schafft in uns Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Frage, die ihr euch alle stellen dürft, auf welchem Weg bist du? Welche Gesetzmäßigkeit bestimmt dein Leben? Folgen wir Jesus nach und bestimmt er unser Leben? Und wie wird das ganz konkret sichtbar in meinem Leben? Was bekommen Menschen, wenn sie dir begegnen? Ihr könnt euch noch so anstrengen, wie ihr wollt. Und nicht reden, ihr kommuniziert trotzdem mit mir. Das nennt man ein nonverbales Verhalten. Was bekommen Menschen, wenn sie dir begegnen? Was passiert, wenn du in einen Raum reintrittst? Was erfahren dann die Menschen? Oder wenn du nach Hause kommst? Was erfährt dann deine Familie? Oder wenn du in einer WG lebst, was kriegen deine Kollegen mit? Was bekommen deine Arbeitskollegen mit, wenn du zur Arbeit kommst? Erfahren die Mitmenschen unsere schlechte Laune? Weil wir einen schlechten Tag hatten? Da war ich, ich habe halt nicht so einen schlechten Tag gehabt. Ich muss jetzt unfreundlich sein. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann wird es noch ärger. Wisst ihr, andere Menschen können auch schlechte Tage haben. Habt ihr das auch schon festgestellt? Nicht nur wir. Aber die Frage ist doch, werden Menschen von mir ermutigt, wenn sie mir begegnen? Werden sie belebt, wenn sie dir begegnen? Natürlich kann man sagen, du kennst meine Arbeitskollegen nicht. Nee, die kenne ich nicht. Du kennst auch nicht meinen unbequemen Chef. Nee, den kenne ich auch nicht. Du kennst auch nicht meinen komischen Lehrer. Auch den kenne ich nicht. Was andere verbreiten, kannst du nicht kontrollieren. Also wir hätten ja manchmal so gern so einen Knopf, so vorbeikommen, na, freundlich sein, geht nicht, funktioniert. Aber was du verbreitest, das kannst du kontrollieren. Das ist in deiner Hand und die Frage heute Morgen ist, was verbreiten wir? Was sollen andere bekommen, wenn sie dir begegnen? Wisst ihr, es gibt so viele tolle Bibelverse und die zitieren wir immer sehr gern, wenn es uns gut geht. Da ist einer zum Beispiel. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Aber ich habe heute einen ganz schlechten Tag. Ist Christus denn auch noch die Hoffnung der Herrlichkeit? Natürlich brauchen wir nicht heucheln. Wir dürfen auch mal zugeben, dass es uns schlecht geht. Aber die Frage, was ist meine Quelle dann? Also ich hoffe, dass wenn Menschen mir begegnen, dass sie von mir Leben bekommen, dass sie ermutigt werden. Zumindest habe ich mir es vorgenommen. Ob mir das immer gelingt, ist eine andere Frage. Dass sie im Glauben Fortschritte machen. Wie komme ich dazu, ein solcher Mensch zu werden, dass wir andere Menschen stärken und ermutigen? Woran kann ich erkennen, dass ich so eine Person bin? Gott hat uns ja nicht berufen, eine Belastung für andere Menschen zu sein. Darf ich es mal so formulieren? Wir alle kennen Menschen, die einem die letzte Kraft rauben. Also wenn du mit denen zusammen bist, das ist so, wie wenn jemand und du denkst, Mann, fühle ich mich jetzt komisch. Kennen wir solche Menschen? Bin ich so eine Person oder sind wir Menschen, die andere ermutigen und stärken? Und das möchte ich an drei Wahrheiten aufzeigen, wie wir das werden können. Und dass wir Menschen sind, die Leben verbreiten. Haben wir eine ganze Predigtserie darüber gehabt, nämlich über das Thema Liebe. Begegne Menschen in Liebe. Merken Menschen, wenn ich mit ihnen zusammen bin, dass ich sie mag, dass ich sie geliebt sind von mir. Liebe ist ja nicht ein Gefühl oder ein Gedanke. Die Bibel sagt in 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, dass die Liebe geduldig ist. Bin ich mit anderen geduldig? Bin ich mit meiner Frau geduldig? Mit meinen Kindern? Meinen Kollegen? Bin ich sogar mit dem Pastor geduldig? Geduld ist ein Ausdruck von Liebe. Ungeduldig bedeutet, du bist mir egal. Die Bibel schreibt in diesem Kapitel, die Liebe ist freundlich. Bin ich das? Oder bin ich kurz angebunden, ungeduldig? Da steht sogar drinnen, die Liebe trägt nichts Böses nach. Also zum Beispiel negative Dinge. Der komische Nachbar, der mich nie grüßt. Ich ihn aber gegrüßt habe und ganz freundlich. Liebe sucht auch nicht die Fehler bei anderen. Das ist doch ein Phänomen. Wir Menschen wissen immer, was die anderen machen sollen und was die anderen verkehrt machen. Und wenn es irgendwas gibt, wo jemand Schuld hat, dann waren es immer die anderen. Also bei mir zu Hause war, wenn die Eltern was gesagt haben, war es immer mein Bruder. Ich habe immer aufgeräumt. Er nicht. Das Auto konnte ich auch nicht waschen, weil mein Chef gesagt hat, ich muss zur Arbeit kommen oder wie auch immer. Also da sind wir Meister drin. Und seht, Liebe muss doch zum Ausdruck kommen, muss gezeigt werden. Wenn mich jetzt meine Frau fragt, Thomas, liebst du mich? Dann kann ich zwar sagen, Herr Schatz, ich habe an nichts anderes den ganzen Tag gedacht, als an das zu denken, dass ich dich liebe. Aber reicht es? Nee, diese Liebe darf einen Ausdruck haben. Die Liebe zeigt sich in meinem Handeln, indem ich ihr die Tür aufhebe, indem ich den Mülleimer rausdränge oder was auch immer. Liebe darf ich zeigen. Und das Großartige ist, damit ich andere lieben kann, muss ich mich selber geliebt fühlen. Und wissen wir, dass wir von Gott geliebt sind. Und zwar so, wie wir sind. Gott liebt dich nicht, weil du eine perfekte Woche gehabt hast. Und alles richtig gemacht hast. Mensch, Thomas, prima, hast wieder 4 Kapitel in der Bibel gelesen. Und betet hast auch noch. Und zu deiner Frau warst du auch Freundin. Nee, deshalb liebt Gott mich nicht. Auch, aber nicht hauptsächlich wegen dem. Nein, er liebt mich, weil er mich geschaffen hat und dich geschaffen hat, um dich zu lieben. Das ist doch großartig. Und wir wissen, Gott hat seine Liebe gezeigt, weil das Kostbare uns geschenkt hat, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist, damit du und ich leben können. So groß ist seine Liebe für uns alle. Und wenn wir mit dieser Liebe eine Berührung haben, Erlebnis haben, dann können wir uns selber auch lieben. Weil das wäre doch unverschämt, wenn Gott sagt, ich liebe dich, Thomas, und ich würde mich selber nicht lieben. Und weil ich mich jetzt angenommen weiß und weil ich mich geliebt weiß, kann ich auch andere Menschen lieben. Und das Gute ist, ich muss ja die Liebe nicht mal selber produzieren. Paulus schreibt Folgendes in Römer 5,5, da haben wir auch eine Predigt drüber gehalten. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, andere Menschen zu lieben. Aber Liebe ist immer eine Entscheidung und nicht ein Gefühl. Liebe darf auch zum Ausdruck gebracht werden. Und die Frage an dich und mich ist, merken das die Menschen, dass wir sie lieben? Zweiter Punkt, wie ich andere ermutigen kann. Verbreite Leben durch deine Worte. Wir lesen in Sprüche 18,21, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Und als ich so über diesen Gedanken nachgedacht habe, habe ich so an dich denken müssen, Elli. Könnt ihr euch vorstellen, wir waren auch mal saujung. Jung sind wir immer noch, aber da waren wir noch ein bisschen mehr jung. So mit ein paar Falten weniger, ein paar graue Haare weniger und ein paar Haare mehr. Und die Schwester Elli kam immer, der Elli kam immer und hat uns ermahnt und hat gesagt, in Liebe hat sie das gemacht und hat auch die Bibel zitiert, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Also der Hinweis, überleg, was du redest. Das war so eher, das hat sie uns immer gesagt, da war Teestube, da hat man besonders viel reden dürfen und sollen. Und deshalb, ja, das ist mir so hängen geblieben. Also unsere Worte haben Macht. Mit ihnen kann ich Leben spenden oder auch nicht. Und wie viele Beziehungen sind doch schon zerstört worden? Durch unbedachte Worte. Ein Wort kann wie ein Hammerschlag sein, der in einem Moment alles zerstören kann. Und vielleicht ist auch heute Morgen jemand unter den Gottesdienstbesuchern da und erinnerst dich an negative Worte, die man über dich ausgesprochen hat. In der Schule, in der Kindheit, an der Arbeitsstelle und dadurch hast du Minderwerte. Ich möchte dich herzlich einladen, bring es Gott und ersetz es mit seinem Wort, was er über dich spricht, über dein Leben. Kehr um, das bringt Freiheit. König David hat Folgendes gesagt im Psalm 19, 15. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Hier gibt uns das Wort Gottes einen Hinweis darauf, dass wir auf unser inneres Gespräch achten sollen. Meine inneren Worte. Das können wir positiv nutzen, ihr kennt alle das. Man gibt sich selbst Instruktionen bei der Arbeit, überlegt sich und spricht selber, wie man das macht. Aber genauso kann es ja sein, dass jemand dich ungerecht behandelt hat. Du wurdest falsch verstanden und dann sind wir innerlich wütend. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gefühlsregung auch kennt. Wenn ich den erwische, wenn der mir das nächste Mal begegnet, man wartet darauf, es dem anderen zu zeigen und steigert sich richtig in was hinein. Und dann ist es keine Überraschung, wenn wir dieser Person begegnen und treffen, dass wir ihr nicht so ganz freundliche Worte sagen, dass wir sie beschimpfen, böse Worte sprechen, negative. Und das verletzt den anderen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich auch ein bisschen jünger und da habe ich auch nicht so ganz gut reagiert. Ich habe mich so geärgert über meinen Chef und über den Dienstplan, den er geschrieben hat. Und da hat sich was so angestaut. Vielleicht kennt ihr das. Na, ihr seid besser drauf, ihr betet mehr wie ich und liest mehr Bibel. Nein. Und das, was ich mir innerlich vorgestellt habe, wenn ich ihm begegne, ist dann tatsächlich passiert. Und wisst ihr, wenn ich zornig bin, dann muss ich mich meistens nicht entschuldigen für was ich gesagt habe, sondern wie ich es gesagt habe. Ich war gerade im Haus und mein Sohn war dabei. Ich habe ihn natürlich weggeschickt. Wer natürlich nicht im Türrahmen stand, war mein Johannes und hat mir zugehört, was der Papa macht. Und genau das wollte ich ja vermeiden. Weil ich kann ja schlecht sagen, wenn wir am Abend miteinander beten, gell, Johannes, muss immer freundlich zu den Nachbarn sein und so und immer freundliche Worte sagen. Vielleicht kennt ihr die Situation an. Man hat sich innerlich festgelegt, wenn ich den treffe, den norde ich ein. In Sprüche 4,23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also wenn du und ich Menschen sein wollen, die Leben verbreiten, ist es ganz wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Und ich meine ja nicht hier die Pumpe, sondern unseren inneren Menschen. Denn unsere Worte kommen aus deinem Herzen. Du kannst es noch so gut kaschieren, noch so gut verstecken. Es kommt der Moment, da kommt raus, was du denkst. Muss dich nur jemand auf dem falschen Fuß erwischen und dann geht die Saturn-Rakete auf und das Prinzip dem Auftrieb hat dann auch seinen Teil. Und aus dieser Erfahrung habe ich mir eine andere Strategie überlegt. Ich gebe es nur, wie ich damit umgehe, wenn mich was innerlich aufregt. Meistens gelingt mir das. Also wenn ich mich sehr aufregt, ich habe nur gemerkt, wenn man älter wird, hat man mehr innere Milde, da regt einem nicht mehr so viel gleich auf, aber das mag im Alter und den Hormon geschuldet sein, wie auch immer. Also mich, was wirklich nervt und ärgert, was macht man als guter Christenmensch? Man betet. Gute Idee. Könnte ja sein, dass der Heilige Geist uns irgendwas sagt, was wir da reagieren sollen. Und was mir auch hilft, ich schlafe eine Nacht drüber, mache mir nochmal Gedanken drüber und dann kläre ich die Sache. Das hilft mir, das muss nicht deine Strategie sein. Wenn du dich völlig im Griff hast, dann kannst du auch Dinge gleich regeln. Ich kann das, wenn ich mich wirklich sehr innerlich aufrege, kann ich das nicht wirklich. Ein dritter Punkt, und dann komme ich auch schon langsam zum Ende der Predigt. Verbreite Leben, sei gnädig. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht Folgendes. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das kann man natürlich sagen. Was hat das jetzt mit der Überschrift zu tun und der Bibelvers? Faktisch, Gott hat jedem von uns Gaben geschenkt, mit denen wir einander dienen dürfen. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen unsere Gaben für andere einsetzen. Und deshalb sollen und dürfen auch alle, die zur Gemeinde gehören, mit ihnen und zwar entsprechend ihrer Gaben. Ihr wisst ja, ich singe gerne, ich mag Lobpreis, aber seid froh, dass ich nicht den Lobpreis leite. Ist nicht meine Gabe. Also Gott hat unsere Gaben nicht für uns gegeben, sondern für die anderen. Wir haben ja gerade gelesen in 1. Petrus 4, Vers 10, dass wir die Gaben einsetzen sollen, damit etwas geschehen kann. Damit sichtbar wird, wie vielfältig die Gnade Gottes ist. Wenn wir miteinander und einander dienen, wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und wir allen kennen die Situation. Wenn wir einen Dienst haben, haben wir es mit Menschen zu tun. Und diese Menschen sind ab und zu anders wie wir. Die haben manchmal eine andere Meinung. Oder sie kommen zu spät und begreifen nicht, was sie tun sollen. Oder sie kommen gar nicht und entschuldigen sich nicht. Kennen wir so solche Situationen? Was braucht es dann? Dann braucht es Gnade im Umgang miteinander. Und ich weiß, für manche Menschen brauchen wir sogar ganz viel Gnade. Aber bedenken wir doch, sind wir nicht auch Menschen, die Gnade und manchmal sogar sehr viel Gnade brauchen von Jesus? Ist Jesus nicht immer mit uns gnädig? Ist er nicht immer gnädig, wenn wir eigene Wege gegangen sind? Wie ist er denn uns begegnet? Was hat er uns gegeben? Hat er uns gegeben, was wir verdient hätten oder was wir brauchen? Wenn er uns das geben würde, was wir verdient hätten, müsste er uns strafen. Wenn er uns gibt, was wir brauchen, hat er uns Gnade gegeben. Sorry, Johannes, ich mach's nie wieder. Ich versuche es zumindest. Ich darf ja nicht lügen. Also er gibt uns, was wir benötigen. Und das ist Gnade. Und vergibt uns und schenkt uns eine neue Möglichkeit, eine neue Gelegenheit. Sonst wären du und ich gar nicht hier, wenn Jesus mit uns nicht gnädig wäre. Und weil Gott und weil Jesus gnädig ist, sollen wir auch gnädig sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir die Sünde der anderen richtig finden oder gutheißen. Auch wenn jemand unpünktlich kommt, muss man ihn konfrontieren mit seiner Unpünktlichkeit, keine Frage. Aber dass wir für sie beten und für sie einstehen, dass sie Gott neu erleben, dass sie ihr Leben bewusster leben und geordneter. Und wenn uns das bewusst ist, wie gnädig Gott mit uns umgeht. Und ohne seine Gnade wären wir ja absolut verloren. Dann können wir auch gnädig sein. Gib dem anderen nicht, was er verdient, sondern gib dem anderen, was er nötig hat, nämlich Gnade meine ich. Nicht das, was sie verdient, sondern was sie brauchen. Sei gnädig mit ihnen. Wenn dein Nachbar dich nicht grüßt, dich nicht beachtet, vielleicht wir schauen der Gemeinde nicht so beachtet, wie du denkst, dass du beachtet werden sollst. Sei gnädig. Grüße recht freundlich und beachte andere Menschen. Das verbreitet Leben. Das ist die Dynamik des Reiches Gottes. Und Gott möchte, dass das Leben, das er uns geschenkt hat, dass wir das anderen weitergeben. Denn dort, wo die Atmosphäre von Leben verbreitet wird, da fühlen sich Menschen angezogen. Und können sich entwickeln. Ich möchte zum Schluss der Predigt kommen. Bist du, bin ich jemand, der Leben verbreitet? Sei es durch Liebe, sei es durch unsere Worte, durch Gnade? Wovon hängt es denn ab, ob ich eine lebensverbreitende Person bin oder nicht? Es hängt von dem ab, unter welcher Gesetzmäßigkeit ich lebe. Ist es das Gesetz von Sünde und Tod? Geht es immer nur um uns? Bestimmt unser Ich das Leben? Oder leben wir unter der Gesetzmäßigkeit des Geistes? Wo wir sagen, Jesus, du lebst in mir. Ich will in dieser Dynamik des Reiches Gottes leben. Was bestimmt unser Leben? Wenn du merkst, mein alter Mensch hat noch zu viel Raum in meinem Leben. Und wenn du merkst, ich möchte mehr von dieser Dynamik des Reiches Gottes haben, dazu möchte ich ermutigen. Setz deine Segel neu. Wenn dein Segel vielleicht auf Halbmast ist, dann siehst du doch wieder hinein und lass den Wind des Geistes in dein Leben hineinkommen. Bei der ersten Bibelstelle in Johannes 7, da haben wir so das Bild drin, dass hier ein Gefäß ist, da wird Wasser reingegossen und es fließt über und strömt zu anderen Menschen hin. Weil die innere Quelle mich überfließend macht. Ein anderes Bild ist aber, dass wir auch dem Heiligen Geist mehr Raum geben möchten. Wenn du hier ein Glas hinsetzt und Wasser reingießen tust, wird der Raum von diesem Glas nicht größer. Oder? Also zumindest die Gläser, die ich zu Hause habe. Entweder ich höre auf oder es läuft halt über. Und das ist ja, sorry. Du weißt ja, 7x, 70x Johannes. Das vergrößert sich nicht, sondern es läuft über. Aber der Heilige Geist möchte auch mehr in meinem Leben Raum gewinnen. Und das bedeutet, dass er hier mehr Raum braucht. Denk an das Bild vom Luftballon. Wie vergrößert sich der Luftballon, indem mehr Luft hineinkommt? Und genauso möchte der Heilige Geist in dir den Raum vergrößern, damit wir sensibler für sein Wirken werden, dass wir sensibler werden für dem, was Gott haben möchte, in unserem persönlichen Leben und auch für die anderen Menschen. Ich weiß, das ist wachstümlich, aber Gott möchte, dass der Raum vom Heiligen Geist in uns größer wird. Und da braucht es dein Dazutun. Du kannst nicht hinstehen. Aber natürlich kann ich machen, Herr. Sondern es geht darum, dass ich mich öffne und auch sage, Herr, ich vertraue deinem Wort mehr. Du hast in meinem Leben die erste Priorität. Dass wir im Heiligen Geist vertrauen, dass er uns in die richtige Richtung führt. Die Gott für dein Leben hat. Manchmal tut es auch Not, dass wir umkehren, Buße tun, es bekennen. Und dass uns neu erfüllen kann mit Heiligem Geist und Dinge ersetzen kann. Ich möchte euch Mut machen, seine Person, die Leben verbreitet. Tragt doch mit dazu bei, dass wir eine Gemeinde, eine Kirche sind, die Leben verbreitet, die Menschen ansieht und die merken, die Menschen, die hier in dieser Gemeinde sind, die haben etwas, was ich brauche. Es geht doch nicht darum, dass wir das Argument gewinnen, sondern wir möchten die Herzen gewinnen. Dass wir Leben verbreiten, dass hier eine Atmosphäre ist von Liebe, von Annahme und Vergebung. Und dass das nicht nur so eine Plattitüde ist, die wir halt irgendwo aufhängen, sondern dass wir das auch leben. Denn wir möchten doch eine Gemeinde sein, dass Menschen, die zu uns kommen, Gott erleben können. Und wenn ihr jetzt dazu Amen sagen könnt, dann möchte ich euch dazu herzlich auch einladen, dass ihr aufsteht und dass wir miteinander beten. Mein Wunsch ist, dass ihr Gott neu erlebt. Dass ihr neu erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist und dass dort, wo ihr hinkommt, Leben verbreitet. Dass man zu uns sagt, hey, wo gehst du hin? Da muss ich auch hin. Du hast etwas, das fehlt mir. Und dass wir lernen, unter der Gesetzmäßigkeit des Geistes zu leben. Damit wir Leben verbreiten können. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du unser guter Gott bist. Und danke, dass wir unter einer neuen Gesetzmäßigkeit leben dürfen. Herr, danke, dass wir unter einer Gesetzmäßigkeit leben dürfen, die Leben verbreiten kann. Ich danke dir, Jesus, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen müssen. Herr, wir werden nicht rudern, sondern wir möchten segeln im Wind deines Geistes. Und ich danke dir, dass du unsere Herzenswünsche kennst. Herr, so ist uns ein Anliegen, dass Menschen, wenn sie hierher kommen, in die Gottesdienste, in unsere Kleingruppe, dort, wo wir leben, dass wir Leben verbreiten. Dass Menschen in dir leben und volles Genüge finden. Und ich danke dir, dass du uns zugerufen hast, in dieser Bibelstelle, dass du gekommen bist, um uns Leben in ganzer Fülle zu geben. Ich preise dich dafür. Herr, du weißt, was heute Morgen jeder braucht. Ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du nach diesem Gottesdienst hinaus wirkst und uns Gedanken machen. Was verbreite ich? Herr, dass Menschen gerne in unserer Nähe sind, dass wir ihnen von dir erzählen dürfen, dass sie neugierig werden. Hey, was hast du, was ich nicht habe? Herr, lass uns Christen sehen, die nicht in die Klagelieder mit einstimmen, die ungut sind, sondern lass uns Christen sehen, in denen Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit lebt und Relevanz hat. Danke, dass wir das verbreiten dürfen, dort, wo wir leben. Herr, wir bekennen und bitte dich um Vergebung, wo wir das nicht gemacht haben, wo wir Menschen eher entmutigt haben, statt ermutigt. Danke, dass wir uns auf dein Wort stellen dürfen und ich bitte dürfe, dass wir deinem Wort glauben und dass wir dem Wort mehr vertrauen als unserer eigenen Kraft und Macht und Möglichkeiten. Danke für deine Liebe und für deine Güte, danke für deine Barmherzigkeit. Und Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du jedes Herz neu belebst. Amen. Amen. Miriam, du bist dran.